Guten Morgen auch meinerseits, alle Anwesenden und auch vielleicht Zuschauer im Stream. Genau, Kinder, Jungs, Latins, wie viel mal noch schlafen bis Weihnachten? 10 Mal? Okay, wer gibt mehr, wer gibt weniger? 7 Mal. Ja, vielleicht für andere 6, vielleicht für andere 8, je nachdem, wie die Traditionen auch sind. Einige bekommen am 24. die Geschenke und darum geht es auch, ne, an Weihnachten, oder? Wir befinden uns im 3. Advent, der letzte Sonntag vor Heiligabend. Und die Christenheit hat eine Bedeutung bzw. einen Namen dem vergeben, dem 3. Advent. Wer kennt ihn? Wer kennt die Bedeutung des 3. Advents? Ich lese es euch vor und ihr wisst dann bestimmt, wo das steht. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und dieser Vers aus dem Brief der Philipper haben die Christen gewählt für den 3. Advent. Der Herr ist nahe und es dauert nicht mehr lange bis Weihnachten. Wir hörten letzten Sonntag über das Warten, über das aufmerksame Warten, über das Wachen und Warten. Vielleicht befindest du dich jetzt am letzten, vorletzten Sonntag vor Heiligabend in einer Wartezeit. Und ich möchte dich auch nochmal aufrufen, dass du wachsam wartest. Und dieser Einstieg in den 3. Advent aus dem Philipper, darum soll es uns gehen. Ich habe auch meine Überschrift so gewählt, ein Brief aus dem Knast. Hört sich erstmal so ein bisschen rau an. Mir kam der Vorschlag, ja, vielleicht nimmst du Gefängnis. Ja, Gefängnis haben wir alle, kennen wir auch alle, hat die gleiche Bedeutung. Aber für mich persönlich bedeutet Knast noch rauer, noch schlimmer, so eine Straßensprache. Und in diesem Knast, in einem Gefängnis, wurde dieser Philipperbrief geschrieben. Und daraus möchte ich heute einige Verse lesen. Als Jugendlicher durfte ich in einer Gefängnisarbeit mitarbeiten und dann haben wir die JVA in Iserlohn besucht und dann haben wir da musiziert, gesungen, kurze Impulse, also kurze Botschaften weitergegeben und wir mussten davor so eine Besucherkontrolle durchchecken, also durchgehen und wurden komplett kontrolliert. Die Bibel und Gitarre und unsere Instrumente durften wir immer mitnehmen, aber die Kekse und die Kuchen, verschiedene Sorten, die wurden uns manchmal weggenommen, die haben die nicht zugelassen. Manchmal durften wir die auch mitnehmen. Und wir hatten viele intensive Gespräche gehabt mit den Gefangenen. Einige Gefangene waren so aufgebraust und haben gesagt, ich bin ungerecht verurteilt worden. Eigentlich war ich gar nicht schuld, ich bin nur mitgegangen. Und ich habe meinem Freund geholfen. Andere Gefangene behaupteten, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass wir hier sind. Ja, ich habe zu Hause keinen, ich habe keine Eltern, ich wurde verlassen, ich wurde im Krankenhaus abgegeben. Ich habe keine Hoffnung. Andere Verurteilte sagten, ey, das ist meine Hoffnung hier drin, weil ich kann hier eine Ausbildung machen, auf der Straße würde ich das niemals schaffen. Und so haben die Pläne geschmiedet, und haben versucht, ihr Leben zu organisieren. Und ich möchte uns anhand eines Seils jetzt etwas zeigen. Das ist das fette Seil. Normalerweise ist da kein Knoten drin. Genau, ihr könnt für meine Stimme, meine Frau betet schon. Man macht Pläne hier auf Erden. Jetzt, am 3. Advent, sind wir in der Wartezeit. Und wir kommen auf die Welt und leben in der Familie. Die meisten wachsen auf in der Familie. Machen einen schulischen Werdegang. Machen vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium. Und so geht unser Leben weiter. Und die deutsche Statistik sagt, dass ein Leben hier in Deutschland, ein normales menschliches Leben, im Durchschnitt 80 Jahre wird. Und das stellen wir uns hier vor, dass ich mit Panzertape fixiert habe. Das ist unser menschliches Leben. Vielleicht geht es auch mal tief, vielleicht landen wir auch mal im Gefängnis. Vielleicht haben wir Tiefen wie Krankheiten. Oder wir schaffen die Prüfung nicht. Und dann geht es vielleicht auch wieder nach oben. Wir ändern unseren Werdegang, machen eine andere berufliche Ausbildung und planen hier auf Erden, damit es uns später hier auf Erden gut geht. Ich mache eine gute Ausbildung, ich mache ein gutes Studium, damit ich später gut verdiene, damit ich ein gutes Haus habe, vielleicht ein gutes Auto, damit ich meiner Familie etwas zeigen kann in dieser Welt, damit es mir hier gut geht. Die Bibel lehrt uns, dass dieses kurze Leben, wenn es hochkommt, 80 oder vielleicht auch nur 70, vielleicht nur 25, dass das Einfluss hat auf die Ewigkeit und dies unendlich. Das, was ich jetzt mache, hat nicht nur Einfluss auf, wenn ich alt bin oder nach meinem Studium, wie viel ich verdiene, sondern das hat Einfluss auf mein Leben. Und das ist lang, länger wie lang. Diesen Begriff können wir nicht erklären. Und Paulus hat in seiner Gefangenschaft, als er in Rom fixiert war, an Ketten gefesselt, hat er etwas begriffen. Dass das kurze Leben nicht hier mit 80 Jahren endet. Er hat keine 80 Jahre erreicht. Er hat begriffen, dass dieses kurze Leben Einfluss hat auf seine Ewigkeit. Und dementsprechend hat er so gelebt. Und meine Frage an dich heute ist, wie lebst du in deinem Leben? Hast du das begriffen, dass das Leben hier Einfluss hat auf deine Ewigkeit? Und ich hoffe, du kannst ja am Ende der Predigt eine Antwort geben und vielleicht auch heute eine Entscheidung treffen. Es muss sich was ändern, damit ich die Ewigkeit mit Gott, mit Jesus verbringen kann. Schlagen wir Philipper auf, Kapitel 1, Vers 27. Ich lese aus der NGÜ. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich Paulus komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne, in der Gefangenschaft, schreibt er das, von euch höre, ihr werdet einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben, für das, was hier steht, kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Vers 29. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern, also der Glaube beruht sich nicht nur auf unser Leben, dass sie sagen, ich glaube, sondern der Glaube beruht sich auf etwas, sondern auch für Christus zu leiden. Als ich mich vorbereitet habe, hat der Gedanke, dieser Vers mir etwas Neues in meinem Herzen bewegt. Gehe ich später darauf ein. Vers 30. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Paulus schreibt als Gefangener, gefesselt, in Ketten gelegt, einen Brief an die Philippa. Was war das für eine Stadt? Die Stadt liegt in Europa, in Griechenland. Und angezogen von Goldminen eroberte im 4. Jahrhundert vor Christi Philippus II. Von Mazedonien diese kleine Stadt Philippi, damals genannt Krenidis. Krenidis deswegen aus dem Griechischen übersetzt als die kleine Stadt voller guter Quellen. Also da waren so viele gute Quellen, dass sie fruchtbar war. Und Philippus II., der auch wirtschaftlich dachte, hey, das sind gute Quellen, da wachsen gute Früchte, ich kann da gut wirtschaften, ich kann da einen guten Handel treiben und noch viel schöner, da sind Goldminen. Ich werde den Arbeit geben und werde dadurch reich werden. Eroberte diese Stadt und so wurde diese kleine Stadt Krenidis zur römischen Kolonie. Paulus, der nach Christi, um ca. 40 nach Christi, anfing die Briefe zu schreiben und auf seiner zweiten Missionsreise durch einen Traum Europa erreichte, Gott hat ihm ganz klar gesagt, jetzt verlass Asien und geh nach Europa. Und das war die erste Stadt in Europa, Philippi, wo eine Gemeinde gegründet wurde. In dieser kleinen Stadt gab es noch keine Synagogen. Ja, da gab es Juden. Wir lesen in Apostelgeschichte von der Purpurhändlerin. Wir kennen die alle, die Lydia, die erste Christin. Sie waren Juden, aber die hatten keine Synagoge. Und doch glaubten sie schon an Gott. Und als Paulus durch einen Traum jetzt nach Philippi kommt und nachforscht mit Silas, wo versammeln sich denn die Christen? Wo ist denn die Synagoge? Die ganze erste Missionsreise bin ich durchgereist, in allen Städten, in Derbe, in Lystra, habe ich überall Synagogen gefunden und hier in Philippi gibt es keine Synagoge. Wo sind die Juden? Wo sind die Gläubigen, die an den ewigen Gott glauben? Und dann hört er, Dankeschön. Und dann hört er, dass die sich unten am Fluss versammeln. Da versammeln sich irgendwelche Gläubige. Und Paulus und Silas machen sich auf den Weg und gehen dahin und treffen in Philippi an diesem Fluss, wo es so fruchtbar ist, eine kleine Menschenmenge, die sich versammeln und Gott anbeten. Nein, sie kennen Jesus noch nicht. Und Paulus fängt an und erzählt ihnen das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, dass er gekommen ist. Und die Lydia sagt, ich glaube, ich möchte mich taufen lassen. Wie seht ihr das, Brüder? Paulus, Silas, siehst du, dass ich glaube? Und sie lassen sich taufen. Und so entsteht die erste Gemeinde in Europa. Und wir dürfen durch diese erste Gemeinde lernen, durch diese erste Gemeinde kam die Botschaft in unser Europa. Dafür können wir auch immer danken. Nun, damit wir verstehen, was diese Verse aus der Bibel mir sagen möchten heute, muss ich verstehen, was wollte Paulus den Philippern sagen? Was wollte er damals den Philippern damit sagen? Können wir vielleicht das erste Bild einblenden? Paulus, Gefangener in Rom, gefesselt. Es war so, dass in der Gefangenschaft, wo Paulus war, die Soldaten alle 6 Stunden sich gewechselt haben in ihrer Wache. Also Paulus war gefesselt permanent mit einem Soldaten und nach 6 Stunden kam ein anderer Soldat, wurde fixiert und so hat Paulus als Gefangener das Evangelium den Soldaten erzählt, den Soldaten gepredigt, den Besuchern, er durfte Besuch empfangen und die Briefe geschrieben. Er hat als Gefangener fixiert mit einem anderen Soldat diesen Brief geschrieben und diktiert zu Timotheus. Timotheus, schreib jetzt nieder. Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Galater, Epheserbriefe, die ganzen Gefangenenbriefe. Und dann war Schichtwechsel, dann kam der andere Soldat. Vielleicht wurde Timotheus müde und sagte, Paulus, ich kann nicht mehr weiterschreiben. Bei Paulus geht es immer um das Evangelium. Er schreibt als Gefangener diesen Brief. Er hatte so eine Verbundenheit mit den Philippern, die er in Europa erreicht hat, und die beste, die größte, die schönste Beziehung mit dieser Gemeinde. Das lesen wir in dem 4. Kapitel des Philipperbriefes, Vers 16 und 17. Ihr wart die einzige Gemeinde, die sich um uns, um mich als Evangelisten gekümmert hat. Als ich angefangen habe zu wirken, wart ihr die einzige Gemeinde, ihr unten an dem Fluss, wo so fruchtbar war. Ihr konntet auch wirtschaften, ihr konntet auch Handel treiben, ihr konntet euch Häuser bauen. Aber ihr habt mich nicht vergessen, ihr habt euch um mich gekümmert. Und dann fragen diese Philipper, die Gemeinde, hör mal Paulus, wie geht es dir? Und die schicken Brüder in die Gefangenschaft, wo Paulus ist, um sich zu erkundigen, wie es Paulus geht. Und Paulus schreibt nieder den Philipperbrief. Ich bin noch gefangen, aber ich werde bald befreit werden. Er hat diese Hoffnung. Oder auch nicht. Er sagt in dem 1. Kapitel, Christus ist mein Leben und sollte ich sterben, ist das mein Gewinn. Was für eine Hoffnung. Und die wollen wissen, wie geht es dir? Wie geht es in dieser Gefangenschaft? Hast du den Glauben vielleicht aufgegeben, den du uns nach Philippi gebracht hast? Und Paulus nimmt und diktiert Timotheus als Gefangener den Brief und schreibt nieder. Und die ersten 11 Verse schreibt er zu den Philippern, nicht wie es ihm geht. Er sagt, hört mal, Philippa, es geht mir gut. Ich wandere hier in der kaiserlichen Kaserne rum, ich darf hier alles essen. Nein, das schreibt er nicht. Er sagt, ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Christus, der das Evangelium in euren Herzen angefangen hat, es vollenden wird. Also, das, was er hier angefangen hat, wird er vollenden, bis die Ewigkeit beginnt. Ich freue, dass der Glaube bei euch nicht aufgehört hat. Und 11 Verse, ein nach dem anderen, geht er auf sein Leiden als Gefangener überhaupt nicht ein und sagt, mir geht es schlecht. Ich werde vielleicht geschlagen. Ich bekomme vielleicht schlechtes Essen. Ja, nachts muss ich vielleicht in einer kalten Zelle sitzen. Er geht nicht darauf ein. Ich wurde verurteilt, ungerechterweise, so wie ich die Gefangenen kennengelernt habe, als ich Jugendlicher war. Die jemanden die Schuld zu schieben. Paulus hätte das Recht gehabt. Und er macht das nicht. Er sagt, ich freue mich, dass Christus in euch heute wirkt. Und er wird es vollenden. Die wollen wissen, wie es ihm geht. Und er freut sich an der Gemeinde in Philippi. Und dann sagt er einige Verse, ich erkenne, dass das, was mir geschehen ist, ich habe erkannt, mir ist bewusst geworden, das, was mir hier ungerechterweise in meinem Leben geschehen ist, dass das Gott zugelassen hat. Vers 12, ich lese mal ganz kurz. Dass ich erkenne, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Also das, was mir hier geschehen ist, wirkt sich aus um des Evangeliums willen. Das wird verbreitet. Hier in Rom, wo ich gefangen genommen bin, da wird das Evangelium weitergetragen. Ich hätte niemals die Möglichkeit gehabt, in dieser kaiserlichen Kaserne, wo die Elitesoldaten sind, denen das Evangelium weiterzugeben. Entschuldigung. Und die meisten Brüder, in Rom gab es auch schon Christen, Gläubige. Die meisten meiner Brüder haben gesehen, wie ich als Gefangener hier das Evangelium weitertrage. Und sie wurden motiviert, auch ihre Gemeinden zu ermahnen, zu ermutigen und das Evangelium weiterzutragen. Ich dachte mir, Paulus, wie kannst du das? Wie kannst du als Gefangener so eine Message weitergeben? Er freut sich. Paulus, wie geht es dir? Ja, hört mal, Philippa, schreibt er weiter. Hört mal, mir geht es so, dass ich sogar gehört habe, als Gefangener hier, da gibt es Brüder in Rom, die predigen das Wort Gottes und sind streitsüchtig. Es gibt Brüder, die vorne auf der Kanzel stehen und neidisch sind. Es gibt Brüder, die das Evangelium weitertragen und selbstsüchtig sind. Die gibt es hier auch. Und Philippa, ich möchte euch was sagen. Es spielt keine Rolle, wer da vorne steht, sagt Paulus. Es ist egal. Das lesen wir in dem Vers 18. Was tut es? Jedenfalls wird es als Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündet. Und darüber freue ich mich. Paulus ist gefangen, hört von außen diese Information. Da gibt es Menschen, da gibt es Brüder, da gibt es Prediger, die selbstsüchtig predigen, die aus Eifersucht predigen, weil Paulus vielleicht mehr Menschen zum Glauben geführt hat und sind vielleicht neidisch auf Paulus. Und Paulus sagt, es spielt keine Rolle, wer da vorne steht, wenn das Evangelium weitergetragen wird. Paulus, wie geht es dir? Und dann kommen die Verse 27 bis 30. Der Schlachter sagt, die Schlachter übersetzt und sagt, nur führt euer Leben so. Die NGÜ sagt es, aber das Entscheidende ist, lebt so. Wie? Paulus, wie meinst du das? Wie meinst du, wie wir leben sollen? Wir mit der kleinen Schar in Philippi, vielleicht waren das 50 Mitglieder der Gemeinde, vielleicht nur 30. Vielleicht bestand es auch nur aus diesen zwei Familien von dem Kerkermeister, der sich da bekehrt hat. In der Apostelgeschichte lesen wir das. Und der Lydia mit ihrem ganzen Haus, der Purpurhändlerin. Ihr als Gemeinde lebt so. Wie? Dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus ist. Das, was hier geschrieben steht, so sollen wir leben. Okay, Paulus. Und nicht nur dann, wenn ich zu euch komme, sondern auch dann, wenn ich hier als Gefangener bin. Lebt, dass es immer, in jeder Situation, am Arbeitsplatz, auf dem Fußballplatz, beim Fahrradfahren, aber auch wenn ich ganz alleine in meinem Kämmerzimmer bin, in meinem Kämmerlein bin, wenn mich keiner sieht, wenn ich vielleicht alleine auf dem Klo bin und nur mein Handy habe, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium ist. Das ist die Message an uns. Das war die Message damals an die Philipper. Es soll stets im Einklang mit dem Evangelium sein. Hört mal, Gemeinde, ihr sollt einmütig zusammenstehen. Können wir das zweite Bild einblenden? Paulus, wie meinst du das? Er als Gefangener, der die kaiserliche Soldaten kennengelernt hat, die Elite, er wusste, was das ist, Einheit. Er hat keine neuen Wörter erfunden. Er hat die Wörter genommen, die damals kulturell waren. Wie in Philippi, die zur römischen Kolonie in Europa gehörte, so auch in Rom. Da wurden Fachausdrücke genommen. Da waren sehr viele Redner. Man sagt, es konnten nur 15% der Landesbewohner lesen. Aber 50% waren redegewandt. Die hatten sehr viele gute Redner, die sehr überzeugend klangen. Und Paulus sagt zu der Philippi-Gemeinde, steht fest als Einheit. Er nimmt hier diesen militärischen Begriff und sagt, wie eine Einheit, die sich schützt, steht fest als Einheit. Ihr werdet Seite an Seite stehen und kämpfen. Auf das Evangelium gegründet. Einmütig. Bin ich mit meiner Familie einmütig? Stehe ich mit meiner Frau als Einheit da? Stehe ich in meinem Team als Einheit da? Das, was ich tue, das, was ich mache, die Vorbereitung auf Heiligabend, stehe ich als Team, als Einheit da? Die Frage stelle ich mir und dir heute. Stehe ich in der Gemeinde, in dem Team, in der Kinderarbeit, als Einheit da? Als ganze Gemeinde könnten wir uns so hinstellen? Diese Frage stellt Paulus uns heute. Zu den Philippern hat er keine Frage gestellt. Lebt so, steht so. Da gibt es keine Kann oder eine Möglichkeit. Da gibt es keine Wenn-Option. Lebt so, sagt Paulus zu den Philippern, als Gefangener. Ich bin gefesselt in Rom und ihr lebt so um des Evangelium Willens. Und ihr werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und gerettet werden und ihr gerettet werdet. Also wenn wir so als Einheit stehen, da können noch so viele Schwerter, da können noch so viele, wie nennt man die langen Speere kommen. Wir bleiben als Gemeinde beschützt. Warum? Weil wir als Einheit stehen. Weil wir uns auf das Wort Gottes gründen, im Einklang, nicht Zweiklang. Hier gibt es keinen Akkord oder einen Dreiklang. Im Einklang, ein Ton, eine Stimme, eines Geistes, dann werdet ihr siegen. Sie werden verloren gehen, Vers 28, und ihr als Einheit, ihr gerettet werden. Das hat Gott so bestimmt. Gott ist es, nicht ich, Paulus, nicht ich, der euch gefunden habe, unten am Fluss, an diesen fruchtbaren Bäumen, an diesen Quellen. Nicht ich bin es, der euch da entdeckt hat, sondern in Vers 30 sagt uns, er, Paulus gibt Gott die Ehre und sagt, er hat euch diese Gnade erwiesen. Nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Und das heißt manchmal, dass es warm wird, wenn wir so stehen als Einheit. Dass es vielleicht auch Reibereien gibt. Wenn wir so als Einheit stehen, dann kommen die Anfechtungen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du nicht leidest, wenn du keine Anfechtung hast, dann lebst du nicht im Evangelium. Nicht im Einklang. Wenn du heute kein Leiden hast, dann lebst du nicht im Einklang mit dem Evangelium. Das sagt das Wort Gottes ganz klar. Das sind nicht meine Worte. Lebt so, steht so, kämpft um des Glaubens willen, das sich auf das Evangelium gründet. Worauf wird der Glaube oder woraus kommt der Glaube? Aus dem Hören. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und das, was ich hier immer höre, was immer in mir hineingeht, ist das die Musik? Oder vielleicht auch ein gewisser Prediger? Wenn ich den permanent höre, wirkt sich das auf mein Gemüt, auf meine Gefühle aus und das geht in meine Gedanken über. Und wenn meine Gedanken voll sind dessen, dann wirkt sich das auf mein Leben aus. Ein einfaches Beispiel. Wir kennen alle diese Milka-Schokolade, die lila Kuh. Oder? Wer hat die schon mal gesehen? Also wer im Rewe einkauft, der sieht die ab und zu. Ab und zu großen Milka-Schokoladen, kleine Milka. Mittlerweile gibt es ja so viele Produkte. Ich mache jetzt keine Werbung für Milka. Aber die lila Kuh, die kennen wir alle. Und wenn sich jemand hinstellt auf der Straße hier und wir gehen einkaufen, im Forum, wo auch immer, und wir hören permanent, da wird ein Redner stehen und sagen, die Kuh ist lila, die Kuh ist lila, die Kuh ist lila. Wer hat jetzt von euch in den Gedanken eine lila Kuh gesehen? Alle, oder? Weil wir auch diese Schokolade kennen. So ist es mit dem Glauben. Wenn ich permanent das Evangelium, was Gott uns in dem Wort niederschreibt, in mich hineintackern lasse, ich es lese, ich es höre, so bekommen wir diese Einheit, dieses Bild Gottes, dass wir als Einheit stehen, dass wir kämpfen können und das Evangelium wird aus unserem Mund heraussprießen. Wie sieht es bei dir am Arbeitsplatz aus? In der Schule? Oute dich mal und sag, dass das, diese ganze LGBTQ mit M und Plus und ich weiß nicht, wie man das nennt, dass das nicht auf der Bibel begründet ist. Man hört das in den Medien überall tolerant sein. Es gibt Pastoren, die sowas predigen. Man muss tolerant sein. Man muss sie verstehen. Und man hört es die ganze Zeit und dann geht es in unser Gemüt rüber. Ich fühle mich als Frau. Und dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere meinen Sinn, meine Gedanken oder ich ändere meinen Körper. Und die kranken Menschen entscheiden sich, dass sie den Körper einfach ändern. Schlagen wir mal Römer 12, Vers 2 auf. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille ist. Die andere Übersetzung sagt, durch Erneuerung eurer Gedanken. Wir müssen heute unsere Gedanken erneuern. Hört mal, Philippa, prüft eure Gedanken. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist so kurz, das Leben. Ändert eure Gedanken. Lasst euch erneuern eures Sinnes, damit ihr feststehen könnt als Einheit. Es geht um das Evangelium. Paulus ist gefangen und er wird gefragt, wie geht es dir? Und Paulus sagt, es geht um das Evangelium und deshalb freue ich mich. Er sagt nicht, ich freue mich, es geht mir ganz gut, sondern es geht immer um das Evangelium und deshalb freut er sich und sagt, ich freue mich, weil es so ist, weil das Evangelium weiter verkündet wird, auch durch streitsüchtige Brüder. Ich freue mich, weil es euch gut geht, weil Christus das Werk angefangen hat. Und abermals sage ich, freut euch in dem Herrn. Wie sieht meine Freude aus? Wie sieht deine Freude aus? Warum ist Paulus gefangen genommen? Wer weiß das? Warum wurde Paulus gefesselt? Habe ich jetzt nicht gehört? Ein bisschen lauter? Genau. Paulus hat das Evangelium weitergetragen. Apostelgeschichte Kapitel 17, Abvers 6. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason, oder Jason genannt, etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer König, nämlich Jesus. Ein anderer sei König. Was hat Paulus gepredigt? Hör mal, nicht dieser Kaiser, nicht der Cäsar ist der Gott, der wurde nämlich in der römischen, in dem ganzen römischen Reich verehrt. Er wurde als Gott angesehen. Warum? Warum wurde dieser Cäsar, dieser König, als Gott angesehen? Sie kamen nach Philippi, nach Krenidis damals, haben gesehen, wie fruchtbar das ist. Und er hat gesagt, ich mache euch zur römischen Kolonie. Und dadurch habt ihr Steuerfreiheit. Ey, was für ein König, was für eine Regierung. Stellt euch mal vor, ihr würdet eure Lohnsteuer auf der Gehaltsabrechnung immer haben. Ihr würdet keine Steuern haben. Mega, oder? Das ist mal eine Regierung. Und vielleicht auch rückwirkend. Wir haben so viel Gold eingenommen, dass wir euch es zurückzahlen. Und ihr braucht demnächst an der Tanksäule nicht die 70% Steuern zahlen. Da kostet der Diesel nur noch 25 Cent. Herrlich, oder? Das wäre mal ein König. Und so kam der Cäsar nach Rom, beziehungsweise von Rom dann nach Philippi und sagte, ihr gehört zu Rom. Ihr habt dieses Bürgerrecht von Rom. Jedes Kind, das in Philippi geboren wird, gehört zu Rom. Ihr habt diese römische Bürgerschaft. Herrlich, oder? Und jetzt kommt Paulus und sagt, hört mal, nicht der Kaiser Cäsar da oben, der da sitzt auf dem Thron. Wer sitzt auf dem Thron, fragte er vielleicht. Die Frage wurde uns eingangs gestellt. Und dann sagten die Philipper, Cäsar, das ist unser Gott, unser König. Er sitzt auf dem Thron. Paulus sagt hier, oder in Apostelgeschichte lesen wir, Paulus und Silas verkündigen einen anderen König von irgendeinem Jesus. Hör mal, Paulus, hast du sie nicht mehr alle? Was predigst du da? Das römische Reich, das von England bis nach Indien sich breit machte. Wir haben einen König. Und jetzt kommst du mit einem neuen König? Und so schleppen die ihn in die Gefangenschaft. Und Paulus geht nicht auf sein Leiden ein. Paulus sagt, ich sehe diese Soldaten, wie sie als Einheit agieren, wie sie ihren Dienst nach Vorschrift ausüben. Sie sollen mich fesseln, sie sollen ihre Wachdienste wechseln alle 6 Stunden. Ich sehe das alles. Steht als Gemeinde so da. Als Kinder Gottes, in deinem Leben, in deinem Umfeld. Paulus möchte mir und dir heute sagen, dass ich mich nicht runterkriegen lassen muss. Wir werden beim Advent, ich spoiler mal ein bisschen, wir werden beim Adventsingen sehen, wie die Kinder bei einem Lied bestimmte Positionen haben, wie sie stehen. Da möchte ich, dass wir auch beim Adventsingen vielleicht einen kurzen Gedanken auf die Predigt hier haben. Steht fest. Lebt so. Damit wir das Evangelium weitertragen können. Und nicht, wie in 4. Mose 13 beschrieben steht, Mose sendet 12 Fürsten aus. Die 12 Kundschafter, das waren alles Fürsten der Stämme. Er sendet die aus und sagt, erkundet das Land Kanaan. Und diese 12 Kundschafter kommen zurück und sie sagen in 4. Mose 13,33. Und wir sahen uns in unseren Augen wie Heuschrecken. Und die Kanaaniter sahen uns in ihren Augen auch wie Heuschrecken. Was für eine Auswirkung war das? Hör mal, ihr seid die Fürsten, ihr seid die Leitpositionen von den Stämmen. Und ihr seht euch wie Heuschrecken? Außer 2. Die Namen kennen wir, Josua und Kaleb. Die haben gesagt, nein, der Gott, der wird uns durchtragen. Und wisst ihr, was die Konsequenz daraus ist? Diese 10 Kundschafter, die hier auf das Irische vertraut haben, die nicht auf das Evangelium gegründet waren, die nicht an den Gott der Ewigkeit geglaubt haben, die durften auch hier auf Erden nicht in das Land Kanaan einziehen. Das ist die Konsequenz gewesen. Genauso wirst du und ich die Konsequenz tragen müssen. Diese Entscheidung, die ich hier treffe, in meinem Leben, wird Konsequenz haben auf dein ewiges Leben. Und alle, die heute zuhören, die haben die Botschaft gehört. Es wird eine Konsequenz geben für mein ewiges Leben. Und du hast heute die Wahl. Du hast heute eine Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Und du wirst sie treffen. Mit wem möchte ich meine Ewigkeit verbringen? Und die Entscheidung, die du heute hier triffst, die wird nach deinem Lebensende die Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Amen.